Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen an diesem dritten Sonntag im Januar, der uns allen ja auch ein schönes Kommwetter beschert hat, nicht wahr? Und ich singe dir mit Herz und Mund. Tun Sie es mit mir. Sie finden das Lied unter der Nummer 66. Lied Nummer 66. Wir singen die angegebenen Strophen. Also Paul Gerhardt hat 18 Strophen gedichtet. Hier haben wir jetzt nur 6 gesungen. Ich lese aber noch die letzte Strophe, die Nummer 18. Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein. So wirst du hier im Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. Im Herrnhuter Losungsbuch finden wir ja jeden Sonntag ein Mottowort für die angebrochene neue Woche. Für diese Woche ist es ein ganz kurzes Bekenntnis des altgewordenen Jüngers Johannes. Er bezeugt, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Als ich das las, erinnerte ich mich an das, was eine irische Missionarin, die in Südindien wirkte, Amy Carmichael, einmal dazu schrieb. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das Bild bedeutet ein beständiges Nachschieben von Vorrat, ein ständig fortschreitendes Ersetzen und unaufhörliches Stillen von Mangel und Bedürfnis. Gnade anstelle von Gnade. Das Bild ist einem Fluss zu vergleichen. Stelle dich an sein Ufer und betrachte das Fließen des Wassers. Eine Minute nach der anderen geht vorbei. Ist es immer der gleiche Strom? Ja. Ist es auch das gleiche Wasser? Nein. Die Wassermenge, die vor einigen Sekunden vorbeifloss, füllt jetzt einen ganz anderen Abschnitt des Flussbettes. Neues Wasser ist an die Stelle vom Alten geflossen. Wasser kam anstelle von Wasser. Und so geht es Stunde um Stunde, Jahr um Jahr, Jahrhundert um Jahrhundert. Ein Strom, aber anderes Wasser, lebendig und nicht stillstehend. Denn in der großen Gleichheit ist beständiger Austausch. Gnade nimmt die Stelle von Gnade ein. Immer neu, immer alt, immer das Gleiche, immer frisch und jung, Stunde um Stunde, Jahr um Jahr durch Christus. Ja, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ich musste da auch an den Erweckungsprediger Ludwig Hofacker denken. Es war nur wenige Tage nach dem Tod des Stuttgarters Dekans Karl Friedrich Hofacker, als sein Sohn Ludwig in der Stuttgarter Leonhardskirche zu predigen hatte. Der Vater, keine einfache und sehr dominante Persönlichkeit, war mit der pietistischen Prägung seines Sohnes Ludwig nicht immer so ganz einig. Aber Ludwig Hofacker betonte in dieser Predigt: Mein geliebter Vater ist ganz auf die freie Gnade, allein im Vertrauen auf die Gerechtigkeit Christi, nicht im Vertrauen auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern im Vertrauen auf die freie Gnade, in die selige Ewigkeit gegangen. Gott Lob, ich danke Gott, dass ich zugegen war, dass ich mit meinen Ohren hören, mit meinen Augen sehen durfte, wie er die freie Gnade Gottes in Christus Jesus mit beiden Händen ergriffen hat und im Trost dieser Gnade in die Ewigkeit gegangen ist. Und dann legte der Sohn Ludwig Hofacker in seiner Predigt los und malte den Gottesdienstbesuchern die Gnade Jesu vor Augen. Nur ein Punkt: Gnade, das ist der Mittelpunkt des Neuen Testamentes. Da lag er auf seinem Lager, krank, elend, abgezehrt, konnte nicht aufstehen, sich nicht rühren. In seinem Inneren war der Jammer noch viel größer. Da fühlte er Reue über seine Sünden und dachte: Ich werde nicht selig. Da lag er, und als man ihn vor den Heiland brachte, was tat dieser? Sei getrost, sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Gnade. Und dann schilderte Hofacker weiter die Sünderin an den Füßen Jesu, den Terroristen am Kreuz, die Epheser und die Korinther, von denen Paulus schrieb, dass sie Diebe, Lästerer, Zauberer, Hurer gewesen waren, und sagte zu ihrer Erneuerung: Das ist eben Gnade. Und meinte dann noch: Was uns am meisten freuen muss, ist, dass diese Gnade eine freie Gnade ist, dass man sie nicht verdienen, nicht erwerben kann, dass es nicht an jemandes Rennen oder Laufen liegt, sondern an Gottes Erbarmen. Es gibt eine freie Gnade umsonst. Und als nur 4 Jahre nach dem Tod des Vaters der 30-jährige Ludwig selber sterbend war, er war damals Pfarrer in Rielingshausen, hat er einen großen Wunsch ausgesprochen. Nur noch einmal möchte ich die Kanzel betreten, auch wenn man mich hinauftragen und ich mich dort setzen müsste. Dann wollte ich den Zuhörern noch einmal die freie Gnade so recht von ganzem Herzen verkündigen. Mit 30 Jahren ist Ludwig Hofacker dort in Rehlingshausen heimgegangen. Sein Grab findet man dort noch auf dem Friedhof. Von seiner Fülle haben wir genommen, das Mottowort für diese Woche, Gnade um Gnade. Und dazu singen wir das Lied Gnade, die Jesus uns zugewandt. Das ist die Nummer 247. 247, die angegebenen Strophen. Wir wollen beten. Herr Jesus, lass deine Gnade auch an und in uns kräftig werden. Mache uns zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf uns fällt. Gib uns Licht in dem Verstande und was uns wird vorgestellt, präge du im Herzen ein. Lass es uns zur Frucht gedeihen. Rede, Herr, so wollen wir hören. Und dein Wille wird erfüllt. Nichts lass unsere Andacht stören, wenn der Brunnen des Lebens quillt. Speise uns mit Himmelsbrot. Tröste uns in aller Not. Amen. Mir hat vor einigen Tagen einer von uns zugeflüstert, dass im Schwäbischen Weihnachten bis zum 2. Februar gefeiert wird. Man könnte bis dahin auch allen Schmuck hängen lassen. Und da habe ich mal nachgeschaut, wie das denn im Kirchenjahr gehandhabt wird. Und siehe da, in diesem Jahr ist der 2. Februar der letzte Sonntag nach Epiphanias, also nach dem Erscheinungsfest. Es ist also nicht schwäbisch, sondern im Kirchenjahr so geregelt, dass es diese Sonntage gibt. Und so werden wir uns heute, am zweiten Sonntag nach Epiphanias, auch noch etwas in der Weihnachtsfestzeit tummeln, ganz ungeniert. Was sagt uns die Schrift? Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist so bewegend, dem nachzudenken, wie und bei wem der lebendige Gott anknüpfte, um Menschen seine Heilsgeschichte anzukündigen, ja, sie mit hineinzunehmen in sein Handeln. Alles bekannt, aber ich sage es uns noch einmal, da waren diese jungen Leute, Maria und Josef, aus dem Geschlecht Davids, aus dem Stamm Juda, Josef. Da waren die völlig unterprivilegierten Leute, die Hirten, die nicht einmal Zeugen bei Gericht sein durften. Und der lebendige Gott rief sie als seine Zeugen, die Zeugen seiner Menschwerdung auf dem Plan. Da waren diese Sterndeuter, Astronomen und Astrologen in einem, Gelehrte aus dem Osten, die der lebendige Gott zu seinem menschgewordenen Sohn führte, damit auch die Heiden anbeten. Die ersten aber, die Gott in seine gekommene Heilsstunde einweihte, waren ja das altgewordene Ehepaar Zacharias und Elisabeth. Sie erinnern sich zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt. Es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Soweit einmal. Wer hätte das gedacht? Gottes durchhaltende Gnade knüpfte beim verlotterten Priestergeschlecht an. Zacharias und Elisabeth aus dem Stamm Levi, aus dem Geschlecht Aarons. Wir hätten für das levitische Priestergeschlecht auch keinen Pfifferling mehr gegeben. Wie oft in der Geschichte von Israel begann gerade bei den Priestern der Abfall vom lebendigen Gott. Wie ließen sie ihre heiligen Schriften in irgendeiner Rumpelkammer des Tempels verrotten? Wie beugten sie sich vor den Götzen umliegender Völker und stellten deren Figuren sogar im Tempel auf? Wie oft waren gerade die Priester die Vorreiter für einen Multikulti-Gottesdienst? Übrigens, es ist 4 Monate her, da verkündigte der hannoversche Landesbischof Ralf Meister, also im letzten Oktober, dass der Deutsche Evangelische Kirchentag, 30. April bis 5. Mai in unserem Jahr, dass dieser Kirchentag in Hannover der erste multireligiöse Kirchentag sein werde. So planen sie jetzt das alles. Zurück nach Israel. Wie oft traten in Israel die Priester und die Leviten das Wort Gottes, das sie eigentlich lehren und leben sollten, mit den Füßen und erhoben sich selbst herrlich über jedes Gottesgebot. Wie oft zählten gerade sie zu den erbittertsten Feinden der Propheten, die der lebendige Gott ins Volk sandte? Wie kooperierten sie einst mit den erklärten Feinden Israels, als ein Überrest zum Beispiel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt war und den Tempel und die Stadt wieder aufbauen wollten? Da agierten sie gegen Esra, gegen Nehemia, mit den Feinden. Zu der Zeit, als Herodes König über Judäa war, ja, zu der Zeit, da war das Amt des hohen Priesters sogar käuflich. Es musste nicht einer aus dem Stamm Levi sein, kein Nachkomme von Aaron. Der spielte die besten politischen Karten bei den jeweiligen Machthabern. Und wer bot am meisten Schmiergeld? Das hohe Priesteramt war käuflich zu der Zeit, wo Zacharias lebte. Ja, wer hätte das gedacht, dass Gott an Aaron denkt, an das Priestergeschlecht, das er selbst einst berufen und eingesetzt hatte? Und Gott erweckt aus diesem Geschlecht die Stimme und den Ausrufer und Boten, der seinen Sohn den Weg bereiten soll. Und das erinnert unwillkürlich wirklich an den ersten hohen Priester, der uns im Alten Testament begegnet, dem Bruder von Mose, Aaron. Ja, war ja von Gott selbst zum Sprecher für Mose, für den Befreier, den Führer des Volkes eingesetzt. Und so wie ein Mose schon eine Typologie, ein Typus auf Jesus hin ist, so ist jetzt auch, möchte man sagen, der Vorredner, der Ankündiger, der Bote des Befreiers wieder einer aus dem Stamm Levi, aus dem Geschlecht des Aaron. Es ist ein Wunder, dass durch alle Jahrtausende hindurch, durch allen Unglauben und durch alle Gottlosigkeit Israels, durch politischen Zusammenbruch und bescheidene Neuanfänge und durch alle religiöse Verwilderung, durch all diese Situationen hindurch gab es immer einen Rest in Israel, einen Rest, eine Gruppe von Glaubenden, die am Gotteswort festhielt, die den Verheißungen glaubten, die auf Gottes Stunde und Erlösung durch den Messias warteten. Ja, Gott knüpft an beim uralten Priesteradel. Gott verurteilt nicht in Bausch und Bogen, sondern sieht den einzelnen Glaubenden, sieht ihn auch in einem Priestergeschlecht, das auch zur Zeit von Zacharias und dann von Jesus nicht gerade Vorbilder im Glauben war. Vorbild. Wir sind immer schnell fertig mit unserem Urteil. Die Kirche, die Gruppe. Ach, wir könnten ja einsetzen, was wir wollen. Wir erwarten oft nichts mehr, aber auch gar nichts mehr von solchen Institutionen. Gott aber hatte mitten in der verkrusteten Priesterschar einen Mann des Glaubens. Er übersah den nicht, der inmitten seiner schwierigen Verhältnisse ein Leben der Treue und Gottesnachfolge führte, zusammen mit seiner Frau. Wie oft ist das im Laufe der Geschichte Israels und auch in der Kirchengeschichte geschehen? Da greift der Herr in ein Kirchen- und Mönchswesen ein, das Gott zwar im Munde führte, ihn aber nicht mehr kannte und vielleicht auch gar nicht wollte, und beschenkt einen armseligen Augustinermönch, den Bruder Martin, mit der Klarheit des Evangeliums, dass er das fassen kann: Jesus hat unsere und meine Erlösung total erwirkt. Ich muss nichts dazu tun. Ich darf und soll es im Glauben annehmen. Und da übersetzte dieser Martin Luther die Bibel in die deutsche Sprache. Vor ihm geschah das auch schon leise in England, durch Wycliffe, leise in Tschechien, durch Huss. Weitere Länder folgten mit der Übersetzung der Schrift in ihrer Sprache, und dank der erfundenen Kunst des Buchdruckes eilte damals Gottes Wort wirklich durch Europa. Die Bibel wurde gelesen. Viele, viele kamen zum persönlichen Glauben, und das veränderte damals Europa. Glaube, Jesus Nachfolge müssen aber in jeder Generation ganz neu angenommen und gelebt werden. Und darum ein weiteres Beispiel. Gute 100 Jahre nach der Reformation war manches wieder eingeschlafen, erstarrt in einer sehr toten Rechtgläubigkeit. In dieser Zeit einer erstarrten Kirche findet ein junger, begabter Theologe, August Hermann Francke, über eine Predigtvorbereitung nach vielen Zweifeln, nach Unglauben, nach inneren Kämpfen doch in Jesus Christus seinen Frieden und kann seine Selbstverliebtheit und seinen Dünkel bei Jesus lassen und fortan ihn verkündigen. Als junger Theologieprofessor hat er Einfluss auf die Studenten. Ein Biograf, der Kirchenhistoriker Erich Bayreuther, schreibt: Hunderte von Studenten schlagen in sich. Damals gilt doch als Kennzeichen eines rechten Studenten viehisches Saufen, Balgen und Raufen, Prellen der Bürger und Verkehr mit leichtfertigen Mädchen. Dabei sind die meisten Studenten der Zeit Theologen, die dann nach einem so wüsten Leben in ein Amt gehen. Studenten in seinem Umfeld, Frankes Umfeld, aber auch Kinder, schlichte Gemeindeglieder, Handwerker, Bauern, sie alle werden vom Evangelium, das nun gepredigt wird, erfasst. Für Franke selbst bedeutet es ständige Verhöre vor seiner Kirchenbehörde und schließlich die fristlose Entlassung aus dem Pfarramt. Zum Glück war er so ein Sprachkäpsele und konnte an der Uni dann alte Sprachen unterrichten, sodass er leben konnte. Und trotzdem, Gott gedachte auch zu der Zeit an seine erstarrte Kirche und erweckte sie zum neuen Leben. Der Pietismus brach sich seine Bahn. So etwas kann unser Herr tun. Rechnen wir heute damit? Beten wir dafür, dass er auch im Niedergang eines christlichen Abendlandes Neues schafft? Persönlich sehe ich beides. Kirche, Gemeinschaften, Werke, Organisationen, die sich Christen nennen und doch oft Gottes Wort mit Füßen treten, Jesus verraten und verleugnen. Und gleichzeitig geschehen auch in unseren Tagen, auch in unserem Volk, hoffnungsvolle und geistliche Neuaufbrüche. Wer hätte das gedacht? Ja, die Gottlosigkeit wächst und wird wachsen. Das Böse wird ausreifen. Aber auch die Gemeinde Jesu wächst und wächst auch bis zur Vollendung. Unser Herr kann geistliche Neuaufbrüche schenken. Und das dürfen, sollen und müssen wir auch für uns ganz persönlich annehmen. Für das eigene Glaubensleben. Wo vielleicht auch etwas erstarrt ist. Wo wir uns innerlich entfremdet haben von Jesus. Wo sich vielleicht vieles eingeschlichen hat, was gar nicht im Namen der Schrift ist, was gar nicht zu Jesus passt. Es gilt, Jesus will und kann immer und immer wieder zu neuem Leben erwecken. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Lassen Sie uns diese Strophe auch noch singen. Lied Nummer 141. Lied Nummer 141. Wir singen diese Strophe 2 und die Strophe 3, also 2 und 3. Und dann noch Strophe 5 und 6. 141, 2 und 3, 5 und 6.
5.
Ein zweites. Wer hätte das gedacht? Gott knüpft im bombastischen Tempel an. Als Salomo den ersten Tempel einweihte, hatte die Herrlichkeit des Herrn für alle sichtbar dieses Haus erfüllt. Priester und Könige prägten in den kommenden Zeiten die Tempelgeschichte. Entheiligung durch Götzendienst und innere Erneuerung und Wiederherstellung wechselten sich ab, bis der Herr wirklich richtend eingriff. Der Tempel wurde 586 vor Christus zerstört. Seitdem gibt es keine Bundeslade mehr. Ein besonderes Zeichen der Gegenwart Gottes. Ein Neubau und eine Neueinweihung des Tempels geschah gut 70 Jahre nach dieser Zerstörung. Und so wechselhaft fortan die Geschichte Israels war, so auch die des Tempels. Und dann kam dieser Herodes, Herodes der Große, König durch Roms Gnaden, der sich gerne in seinen Bauten verewigte und da wohl auch eine gewisse, Talent hatte. Nicht, weil er fromm, nicht, weil er Gott damit verherrlichen werden wollte, nahm er sich um diesen Tempel, der recht armselig vom äußeren Gestalt war, an und machte wirklich etwas Prachtvolles daraus, dass sogar die Jünger mal Jesus darauf hinweisen, sieh mal diesen Tempel, wie der aussieht, wie der leuchtet in der Sonne. Aber er tat das, Herodes, um eben sich ein Denkmal zu setzen, nicht zur Ehre Gottes. Und Gott sendet in diesen Tempel seine Boten. Er steht zu seinem Wort, wie das zum Beispiel im Propheten Maleachi steht. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. So kam dieser Engel Gabriel in den Tempel, auch Jesus selber später. Da, wo wir sagen, harter Boden, kein Anknüpfungspunkt, zu unheilig, da beginnt die Erfüllung der Verheißung. Dort, wo man es wirklich am wenigsten vermutet hätte, in diesem Tempel. Zacharias ging in den Tempel. Zacharias hätte sich dank seines Alters längst aus dem Tempeldienst zurückziehen können und laut Gesetz auch dürfen. Zacharias hätte sagen können, in diesen Tempel setze ich meinen Fuß nicht mehr. Mit diesen gottlosen hohen Priestern, wie Hannas und Kaiphas samt Parteigenossen, will ich nichts mehr zu tun haben. Aus nicht-biblischen, aber jüdischen Quellen wissen wir, dass diese ganzen Verkaufsgeschäfte im Vorhof des Tempels der Familie des Kaiphas gehörte. Und Jesus bezeichnete das später als eine Räuberhöhle und trieb ja diese Händler heraus. Dieser Priester Zacharias blieb dem Platz seiner Berufung treu. Und mitten in aller Gottlosigkeit blieb der Herr ihm treu. Und noch ein drittes. Wer hätte das gedacht? Oh, Moment, ich jetzt ja. Wer hätte das gedacht? Gottes erfüllte Zeit zur Rettung der ganzen Welt, der ganzen Menschheit ist gekommen und gleichzeitig ist es eine ganz private Heilsstunde für ein altes Ehepaar. Zacharias, im Alten Testament der gleiche Name, Zacharia, Gott gedenkt, und Elisabeth im Alten Testament, Elisheba, mein Gott hat geschworen, Gottes Eid, so auf Deutsch. Die beiden erleben eine ganz persönliche Heilsstunde. Ich lese es nochmal aus dem Lukas 1, da erschien dem Zacharias der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Welch eine Hilfe lag darin, dass Mann und Frau den Weg des Glaubens miteinander gingen. Von Unglauben umgeben, bekannten sie sich zum lebendigen Gott und zu seinen Geboten. Sie waren beide fromm vor Gott, egal was die anderen dachten. Sie lebten in allen Gebeten und Satzungen des Herrn untadelig. Sie waren fromm vor Gott. Das heißt, der lebendige Gott war ihr Orientierungspunkt. Nicht der Zeitgeist, nicht die Meinung der anderen, nicht das Priestergesochse um sie herum. Zwei Menschen hielten fest an dem Herrn, obwohl mindestens drei wesentliche Gebetsinhalte bisher keine Erfüllung für sie gefunden hatten. Gefunden wurde einfach. Zum einen die Rückkehr des ganzen Volkes zu dem lebendigen Gott. Zum anderen das Kommen des verheißenen Messias. Jeder Glaubende erleidet es, wenn er sehen muss, dass der lebendige Gott verachtet wird. Sicherlich haben Zacharias und Elisabeth für eine innere Erneuerung gebetet, ihr Leben lang. Aber sie sahen nicht, dass sich irgendetwas erfüllte, dass sich irgendetwas bewegte. Und da schleicht sich dann schnell Enttäuschung und auch Resignation ein. Warum hört Gott nicht? Warum tut Gott nichts? Warum schenkt er keine Erweckung? Das musste diesem Ehepaar zu schaffen machen. Das schafft jedem Glaubenden auch heute, macht uns auch heute zu schaffen. Wenn wir nicht sehen, dass sich etwas wesentlich verändert, dass etwas zurückkehrt zu dem lebendigen Gott. Und die weitere große Enttäuschung der Eheleute war ja nun, sie hatten keine Kinder. Trotz vieler Gebete, trotz hoffnungsvollem Warten, bestimmt hatten sie als fromme Leute gedacht an Sarah, Abrahams Frau, an Rebekka, Isaaks Frau, an Rahel, Jakobs Frau, an Hannah, Elkanas Frau. Vielleicht hatten sie die Jahre gezählt. Wie viele Jahre musste Sarah warten? Wie viele Jahre musste Rebekka warten? Wie viele Jahre Rahel und Hannah, bis Gott sie erhörte und ihnen Kinder schenkte? Da konnten nun Zacharias und Elisabeth einen jahrtausendalten Stammbaum vorweisen. Aber sie saßen wie auf einem toten Ast. Ihre Priesterfamilie würde aussterben. Wer hätte das gedacht, dass richtig fromme Leute ohne äußerlichen Segen, ohne Erfolg sein würden? Frömmigkeit, hat jemand gesagt, ist keine Eintrittskarte zum Erfolg. Natürlich fragt man sich, ob Zacharias und Elisabeth mit ihrem Älterwerden den Kinderwunsch und das Gebet darum auch still beiseite gelegt hatten. Es ist eine Hilfe im Leben, wenn wir persönliche Wünsche auch einmal bei dem lebendigen Gott lassen können, damit unser Denken nicht immer von dem einen gefangen gehalten wird und unsere Gebete sich nicht immer um ein Belang kümmern und drehen. Es ist aber auch die ganz frohmachende Botschaft, dass Gebete nicht verjähren und nicht veralten. So spricht eben der Engel Gabriel zu Zacharias: Dein Gebet ist erhört. Deine Frau wird einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Mit den Geschwistern vom Stuttgarter Kreis waren wir immer über dem ersten Advent auf dem Michelsberg. Und einmal konnte die Straßenmissionarin aus Russland, Shirina Dosova, da bei uns zu Besuch sein. Und ich erinnere mich an das, was sie erzählte, aber was sie auch niedergeschrieben hat in ihrem Buch »Mein ewiger Frühling«. In Usbekistan, zur Sowjetzeit geboren und aufgewachsen, hatte sie einen muslimischen Vater. Als Mohammedaner hatte der neben ihrer Mutter mit 10 Kindern auch noch eine zweite Frau mit 9 Kindern. Shirinas Großmutter mütterlicherseits war aber Christin. Shirina erinnerte sich, dass sie die Großmutter oft gesehen hatte, wie sie Tag um Tag weinend für ihre Enkelkinder betete, die nun im muslimischen Glauben aufwuchsen. Die Großmutter hat in ihrer Lebenszeit nicht erlebt, dass Gott ihre Gebete erhörte. Aber 9 von 10 Kindern gehören heute zu Jesus Christus, also 9 ihrer Enkel. Und sind seine Zeugen heute in ganz widrigen Umständen, auch dort in Usbekistan. Unsere Gebete veralten und verjähren nicht. Welch eine Ermutigung für alle betende Eltern und Großeltern, aber ich denke auch für betende Kinder im Blick auf ihre Eltern. Zacharias und Elisabeth erlebten, dass die Erfüllung ihrer Gebete größer war, als sie das je gebetet und gedacht hatten. Sie hatten einst Mutterglück und Vaterfreude haben wollen. Ein kleines Familienereignis. Aber nun tat Gott ihnen gleichsam den Himmel auf. Die Zeit des Wartens hatte ein Ende. Der Messias schon im Kommen. Und ihr Sohn Johannes, heißt zu Deutsch Gott ist gnädig, sollte sein Bote und sein Wegbereiter sein. Nicht nur ein Kind wurde ihnen geschenkt, sondern ein von Mutterleib an berufener Sohn. Ein wichtiges, unersetzliches Zwischenglied zwischen den Propheten des Alten Bundes und dem kommenden Erlöser. Damit ist diese aaronitische Priesterfamilie nicht zum Ende, sondern eigentlich zum Ziel gekommen. Hoher Priester wird fortan Jesus sein. Und Jesus Christus baut seinen Tempel. Der aus Steinen ist nicht mehr nötig, sondern der Tempel aus lebendigen Steinen, aus der Gemeinde Jesu. Wir aber, heißt es im Korintherbrief, sind der Tempel des lebendigen Gottes. Welch eine Gnade! Denn wer hätte das gedacht? Gott knüpft beim verlotterten Priestergeschlecht an. Gott knüpft im bombastischen Tempel an. Gottes erfüllte Zeit zur Rettung der ganzen Menschheit ist gekommen und gleichzeitig ist es eine ganz private Heilsstunde für ein altes Ehepaar geworden. So ist Gott. Wir wollen beten. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, dass uns sei hier und dort dein Güt und Heil beschert. Ach, bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, dass uns der Feind nicht trutze, noch fäll die böse Welt. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, o Herr und Gott. Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen. Und Ihnen alle eine gute Woche und herzliche Einladung auch noch zum Bleiben zu Kaffee und Kuchen. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.